Yisai ben Yusuf Nazrin, Kapitel 1, Voor Flüchtling. Een Gruppe von jüdischen Flüchtlingen verschlägt ins indische Kakanaya. Da kommen sie im buddhistischen Kloster an und treffen einen alten Bekannten. Der gibt eine Auskunft über die Gegend. Schliesslich gibt eine uralte Frau, wo die 5 Jahre Ruminieren überlebt hat, einen Kommentar. Muse, verlehn mir dein geflügelte Ross für einen Ritt in die ersten 7 Jahrzehnte von unserer Zeitrechnung. Und zu den Inder, wohn auf den Hügel am Vindhya-Gebirge, chli nördlich vom Strom Narmada, als Mönch bei der Stupa im Kloster von Kakanaya, suchet der Ausweg aus ewigem Alter, Krankheit und Tod. Ums Jahr 73 von unserer Zeitrechnung humpelt eine Gruppe von Flüchtlingen in abgerissenen Gewändern mit nichts als einem Bündel auf dem Rücken am Nordufer nahe von dem indischen Strom Narmada, durstig und nahezu erschöpft von ihrem schier ewigen Marsch ab seiner Mündung ins Arabische Meer. Auf staubiger Strasse bewegt sie sich auf einen Hügel zu, wo sie den Anblick von mächtigen Bauten lässt hoffen, auf einen Platz unter freundlichen Menschen, wo es rasch und labig als Gastrecht von Fremden dürfte geniessen. Lang genug sind's rechts von der buschigen Hügel vor dem Vindhya-Gebirge an allerhand trutzigen Burgen vorbeikommen. Und wo sie beim Näherkommen auf dem Hügel die halbrunden Kuppeln erkennen, mit auf dem Kopf einem gespässigen Schirmli, da spüret sie die Erwartung von einer friedlichen Stimmung. Trotz Stechen in den Füßen und schweren Muskeln entschliessen sie sich für den gleichen Weg darauf und wo sie oben ankommen, neben einer Steinsäule stehen bleiben, zum Verschnaufen, sind sie überwältigt vom goldigen Leuchten geradeaus auf einem mächtigen Torbau, Spiegel vor Abendsonne. Jemand entdeckt auf der Säule nebendran eine Inschrift, wo niemand aus der Gruppe lesen kann. Sie ist nämlich weder aus griechischen, römischen oder hebräischen Buchstaben, sondern aus Fremden eingemeißelt. Sechs aus Gewunder, sechs in der Hoffnung, nach einer Weile können stehen bleiben, vor mir müsse das Laufwerk wieder in Gang bringen, rafft sich ein Bursch auf, wo nach Umflug auf den Backen zeigt, dass ein Mann aus ihm wird, der Hals ins Knick hinterher zu biegen, zoberst oben auf dieser Säule thronet 4 neue über dem Kapitän, das zeigt ein Elefant, neben dem Rat, ein alter, würdiger Mann mit weissem Bart und Schläfenlocken drängt zum Weitergehen. Voraus macht ein auch schon alter Mann, gross und kräftig gebaut, mit starken Armen, der erste Schritt, der Bursch neben der Säule und eine knochige Frau mit weissen Haaren und sehnigen Arm stützet zusammen ein altes, buckliges Weibli, wo tapfer sini Füß für sie rupft. Wo druf die Gruppe mit schücher Hoffnung näher auf das nüchtige Tor zuschlarpet, werdet ihr im müden Blick gefesselt von dem gut 10 Meter hohen Steinbau. Auf der Vorderseite stützt je eine starke, vierkantige Säule, 3 waagrechte, massive Querbalken in gleichem Abstand. Die sind am Ende abgerundet und sind in der Mitte von 3 schmalen Balken gekreuzt. Zoberst in der Mitte ist etwas wie eine Krönung. Relief auf der ganzen Fassade sind die viereckigen Felder eingemeißelt. Ein Bilderbuch, wo einem gewundert mich, wer parat zum bequem die Geschichten anschauen. Durch den Eingang von dem Tor ging's zu einem von diesen grossen Kuppelbauten, wo man von unten her gesehen hat. Aber ein Mensch ist nie zu entdecken. Beim weiteren Suchen kommt es an einem massiven Hag aus Stein vorbei, etwa 4 Meter hoch, rund um einen gewaltigen Baum um. Zwischen den Hagpfählen durch sehen sie jetzt Menschen in fahlen Gewänder bedächtig um den Baum herumschreiten. Offenbar sind die Leute in Gedanken versunken. Jedenfalls tut auf Zuruf in irgendeiner Sprache, wo unserer Gruppe bekannt ist, niemand in Wank. Von weiter weg ist eine männliche Stimme zu vernehmen, im ruhigen, rhythmischen Singsang. Der Stimme nach kommen die Leute an einen schattigen Ort, wo allweg gegen die 100 Hörer in ungefärbten Mänteln mit gekreuzten Beinen am Boden hocken, der Körper gerade auf, im Halbkreis um den alten Mann, eben der, wo mit seiner kräftigen, aber nicht extra laute Stimme, an diesem Weg deutlich redet. Man könnte jedes Wort verstehen, wenn man nur die Sprache versteht. Auch ist die Stille zum Staunen, wo trotz so vielen Leute dieser Stimme die nötige Ruhe gibt. Da fällt dem Simon ben Yusuf einer von diesen Männern im Publikum auf, wegen einem helleren Teint und einem vertrauteren Model vom Gesicht. Er stupft der Älteste und Anführer von dieser Gruppe. Du, Ezra, hockt dort nicht der Ehudi, der Seb, der mit meinem Bruder umgezogen ist? Der, wo verschwunden ist und nachdem die Römer den Jesai als Kreuz angenagelt haben. Gäb, dass du recht hast. Das wär ja ein Wunder, wenn man so weit weg von daheim jemand findet, wo unsere Sprache redet. Nach einer Weile wird der Ezra doch noch vom Simon wissen? Du meinst doch der Jesai, der als Messias umgeboten worden ist? Ist der dein Bruder gsi? Ja, leider, ergänzte Simon. Ihm als ehemaligem Inhaber von einer erfolgreichen Zimmerei ist es da auf einen guten Ruf angekommen gewesen und das von seinem ältesten Bruder geheissen hat eine Spinne und zeigt mit dem Teufel im Bund, hat ihm natürlich keine Freude gemacht gehabt. Könntsch recht haben, mich mahnt der Mönch an den, wo nun uns verkauft hat. So sehr sind Freude, da in der Freundin einen Landsmann zu treffen, wär ein Esra die Begegnung doch peinlich. In dem Fall sollt dann kaum ich den Ehudi go ansprechen. Wir Pharisäer sind ja die gsi, wo dem Wunderheiler sein Tod durchdruckt haben. Zwar sind sie da etwa 40 Jahre vorbei, aber man weiss nicht, wie er heute denkt. Ganz ähnlich als dem Simon. Los, Esra, frag doch mir da. Deren ihre Schwester hat doch etwas gehabt mit dem Lissai. Die Mirta, die knochige Frau, auch schon in den 70ern, besinnt sich nur mit Mühe an den Ehudi, der im Zusammenhang mit ihrer jüngeren Schwester selbst zu tun hatte. Sofort kommt ihr aber all der Ärger in Sinn, wo die Mirjam ihre seinerzeit angemacht hat, mit allerhand Mannengeschichten. Aber wenn ihre Kameraden findet, sie können es besser, Janu. Sie erklärt sich nach einem kurzen Palaver einverstanden, den Mönch, der dem Aussehen nach könnte, der Ehudi sein, anhauen, wenn er beim Rausgehen am israelischen Grüppli vorbeikäme. Die anderen sollen aber neben ihr stehen. Es dauert halt schon noch eine Weile, bis der Redner seinen Vortrag mit Antwort auf Fragen abschließt. Unterdessen lohnt sich die müden Wanderer ein bisschen aussen am Kreis der Mönche im Schatten nieder. Man liegt einfach ab, wo es Platz hat. Endlich erheben sich Zuhörer in ihren einfachen Gewändern und mit gemessenen Schritten verlöhnt sie den Platz in alle Richtungen. Der Simon geht mit der Mirta auf den Mönch zu, der ihm Ehudi gleicht, und aus einer angemessenen Distanz ruft nach ein bisschen Zögerli die Mirta seinen hebräischen Namen. Der läuft weiter, wie wenn er nichts gehört hat. Auch nach einem zweiten und dritten, jedes Mal lauteren Ruf. Schon zweifelt man, ob er überhaupt ein Jude sei. Aber weil man nicht wüsste, wer einem sonst könnte oder möchte verstehen, gibt man nicht auf. Trotz diesen paar lauten Namen von der Mirta, wo die Ruhe doch sicher gestört haben, schreitet sämtliche Mönche weiter, auch ohne nur das geringste Zucken mit den Wimpern. Zwischen die Angst ertäuschen sich und man sei auch an dem Ort ohne Sprache verloren und der Hoffnung, gleich nach ein Landsmann zu finden, stellt sie den Simon vor dem Mönch auf, die Mirta hebt den Fein am Gewand und sagt nochmal den Namen. Jetzt reagiert er, macht Augen auf, wie einer, der verwacht, sagt dann etwas in einer unverständlichen Sprache und macht das Gesicht, wie ein Fragezeichen. Jetzt sagt der Simon auf Hebräisch, «Excuse, Sie sehen aus wie ein jemand aus Galiläa, wo wir kennen. Der sind sie eine Weile. Das hätte Rehudi zuletzt erwartet, dass aus ihrer ehemaligen Heimat Palästina, der Heimat, wo er verlassen hat, praktisch als Flüchtling, Dona verzweifelt, Dona nach dem tragischen Verlust von seinem geistigen Führer und ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Jünger, jetzt nach Landsleute kämen, zu ihm kämen, wo er nach einer jahrelangen Wanderung vor vielleicht bald 40 Jahren eine neue geistige Heimat gefunden hat, eine neue Heimat, in deren er in strenger geistiger Übung alle Erinnerungen, alle Gedanken, alle Gefühle aus dieser Vergangenheit ausgemerzt hat. Er fürcht, die Landsleute könnten die vergessenen Bilder wieder auftauchen lassen, aus dem inneren Nebel raus, wo ihm jetzt sein Kopf den Weg trümmelig macht. Und gleich hat er da nicht auch gelernt, wie man Wohlwollen ausströme, gegen vorne, gegen hinten, gegen rechts, gegen links, gegen ufe und gegen abe. Und in diesem Weg nimmt er sich zusammen. Freundlich ist die Antwort. Zwar hebräisch, aber mit einem eigenartigen fremden Akzent. Gar lang ist es her, dass ich die Sprache geredet habe. Simon und Mirta erkennen jetzt den Rehudi auch an der Stimme. Zaghaft begrüßt man sich und auch die anderen kommen näher. Nach ein paar ersten Erklärungen und wo der Landsmann so ruhig und freundlich reagiert, wie wenn ihn die alte Geschichte nicht berührte, besinnt sie, der Esra, auf seine Verantwortung als Senior der Gruppe, für wie und wo und ob man könne bleiben, und er stellt die dringendsten Fragen. Der Ehudi führt seine Landsleute an einen Brunnen, wo es den grössten Durst löscht, drauf zu einem würdigen alten Mönch und erreicht, dass seine Landsleute vorläufig könnt in der Pilgerherberg von der Klosteranlage unterkommen. Dann macht man ein Treffen ab, man will sich mehr Zeit nehmen für längere Gespräche. Nach dem langen, langen Marsch sehnet sich Flüchtling nach einem Ort, wo man in Ruhe und Frieden könne bleiben, ohne Angst vor Krieg, Hass und Not müssen fürchten. Der Esra, mit seiner Erfahrung, hat eine Vorstellung, auf was das ankomme, und erkundigt sich also, vielleicht hast du, Ehudi, gehört, ob die Leute da häufig zusammenkommen, sich treffen? So viel ich gehört habe, mein Herr, kommen die Leute da aus der Gegend häufig zusammen, sich treffen? Vielleicht hast du gehört, Ehudi, ob die Leute da einträchtig zusammenkommen, einträchtig auseinandergehen, einträchtig ihre Angelegenheiten regeln. So viel ich gehört habe, kommen die Leute da aus der Gegend einträchtig zusammen, gehen einträchtig auseinander, erledigen ihre Angelegenheiten einträchtig. Vielleicht hast du gehört, Ehudi, ob die Leute da neue Gesetze erlöset, Gesetze, wo in Kraft sind, aufhebet, oder ob sie sich im Widerspruch zu entsprechend überlieferten, althergebrachten Satzungen verhalten. Soviel ich gehört habe, erlönt die Leute da kein neues Gesetz. Hebt kein Gesetz auf, wo in Kraft sind, und verhalten sie sich entsprechend den überlieferten, althergebrachten Satzungen. Vielleicht hast du gehört, Ehudi, ob die Leute da ihre alten Menschen im Land wegen ihrem Alter wertschätzen, respektieren und ehren und auf ihren Rat hören. So viel ich gehört habe, wertschätzen, respektieren und ehren die Leute da, ihre alten Menschen im Land. Wegen ihrem Alter und hören sie auf ihren Rat. Vielleicht hast du gehört, Ehudi, ob die Leute da noble Damen und Edelfräulein mit Raub und Gewalt heimführen? So viel ich gehört habe, führt da niemand mit Raub und Gewalt noble Damen und Edelfräulein heim. Vielleicht hast du gehört, ob die Leute da ihre Altarstätten und Tempel da und dort im Land, wie auch ihre Grabmäler, wegen ihrer Bedeutung hochschätzen, respektieren und ehren und ihren einstigen Schenkungen, einstigen Zuwendungen die rechtmässige Weinsteuer zukommen lassen. So viel ich gehört habe, schätzen die Leute da ihre Altarstätten und Tempel da und dort im Land hoch, respektieren und ehren sie wegen ihrer Bedeutung, gleich wie auch ihre Grabmäler. Und sie lassen ihren einstigen Schenkungen, einstigen Zuwendungen, die rechtmässige Beisteuer zukommen. Vielleicht hast du gehört, ob die Leute da, fremde Reisende, wie sich's gehört, Schutz und Schirm und Obhut gewähren? So viel ich gehört, aber auch erlebt habe, gewähren die Leute da, fremde Reisende, wie sich's gehört, Schutz und Schirm und Obhut. Darauf meint der Esra zu seinen Begleitern, in so einem Land fühlte er sich sicher ganz anders als unter den römischen Fuchteln. Das uralte Fraueli, wo ein bisschen erholt scheint von der Strapazen, murmelt vor sich hin, erst nach dem schrecklichen Sternzeichen haben die Leute angefangen zu spinnen. Voran ist es auch unter den Römern bei uns noch der Weg gewesen, wie da allweg auch. Einen Weg erwägen die Flüchtlinge zufrieden. Sie wollen eine Möglichkeit suchen, wie sie sich können in diesem Land niederlassen. Soweit das erste Kapitel von Ben Yusuf Nasrin. Später geht's mit dem zweiten Kapitel weiter.